NPOF. The Naked Truth of Startups.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge der Naked Truth of Startups, euer Podcast für den Blick hinter die Kulissen von Startups. Ich bin's wieder, der Host, der Alex, und freue mich heute mal wieder einen Online-Gast. Wir haben jetzt wieder ein paar Folgen gemacht, wo ich immer in echt quasi mit den Leuten zusammen saß. Heute gibt's eine Online-Folge sozusagen. Und spannendes Thema. Ich verrate noch nicht zu viel. Erstmal an alle da draußen, die regelmäßig liken und Fragen stellen und Kommentare schicken. Vielen Dank dafür. Immer gerne weiterhin das tun, damit noch mehr Leute lernen können oder den Blick hinter die Kulissen bekommen, was es heißt, tatsächlich Startups zu gründen und dann auch tatsächlich zu skalieren. Und ja, ich habe heute einen Gast, der das nicht zum ersten Mal macht. Von daher können wir hier gleich auf mehrere Erfahrungswerte zurückgreifen. Und deswegen erstmal ein ganz liebes Hallo an dich, Kai. Schön, dass du die Zeit hast und schön, dass du dabei bist.
Alex, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Wir hatten es ja auch erstmal persönlich in Leipzig probiert und dann sahen unsere beiden Kalender, beziehungsweise auch in dem Fall mein Kalender, so aus, dass ich es dann doch nicht geschafft habe. Deswegen freut es mich sehr, dass wir es jetzt hier gemeinsam einfach digital recorden und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, also ist das mit den Kalendern aktuell. Ich glaube, der Mai ist auch wirklich crazy. Ich finde Mai, Juni, es ist ja wie September, Oktober. Das sind so die vier Monate im Jahr, wo es immer komplett eskaliert. Ja. Aber schön, dass es geklappt hat jetzt. Ja. Und ja, lass uns einfach reinspringen. Du bist aktuell Gründer von Fideos. Auch ein geiles Produkt, fairerweise. Das muss man natürlich gleich mal dazu sagen. Aber es ist jetzt nicht hier, ist keine Sponsored-Episode oder sowas. Das machen wir ja nie tatsächlich. Und wenn, dann sagen wir das oder haben es mit drin. Aber ich finde es tatsächlich mega cool und bin schon gespannt, dass du uns ein bisschen mehr dazu erzählst. Und vielleicht fangen wir einfach damit an. Erzähl uns doch mal, was Fideos machst und wie du dazu gekommen bist.
Ja, vielen Dank schon mal vorweg. Also mit Fideos automatisieren wir B2B-Steuern, vor allem für Gründerinnen. Denn wir fokussieren uns auf die Holdings der Gründerinnen und jetzt praktisch ganz jung auch auf die Startups, also auf die operativen Unternehmen. Und wie das funktioniert, wir haben im Endeffekt die Fideos-Plattform gebaut und wir haben Steuerberatungen, zwei mittlerweile an der Zahl, in Kiel oder näher Kiel und einmal in Hamburg. Und die Fideos-Plattform automatisiert und semi-automatisiert die Prozesse, die vorher bei der Steuerberatung lagen. Das heißt, die Kundinnen und Kunden connecten in Anführungszeichen nur noch ihren Bankaccount, ihre DMS-Systeme und dann auch bald ihren zum Beispiel E-Mail-Postfach. Wir collecten dann die ganzen Dokumente, die wir benötigen für Buchhaltung, Umsatzsteuer, Voranmeldung, Jahresabschluss und Steuererklärungen, gehen dann natürlich auch mit den Kunden in die Lösung von zum Beispiel Problemen. Und am Ende des Prozesses stehen eben die fertigen Dokumente, ob das jetzt eine Umsatzsteuervoranmeldung oder ein Jahresabschluss ist. Und diese Dokumente werden dann von unseren Steuerberatungen nochmal praktisch final erstellt und geprüft und dann nach Unterschrift des Kunden auch an das Finanzamt übermittelt. Das heißt, Fideos kombiniert das Beste aus beiden Welten. Du hast eben die Softwareautomatisierung durch die Plattform, du hast eben aber auch die Steuerexperten, die letztendlich die Dokumente erstellen, dann auch nochmal drüber schauen und das Ganze dann auch ans Finanzamt abschicken und natürlich unseren Nutzerinnen auch nochmal eine, ja, einfach eine Trust-Komponente und auch eine Haftungskomponente einfach geben. Und mit Fideos, ja, bauen wir somit so ein bisschen die Zukunft der Steuerberatung auf und ist gerade ein super, super spannendes Feld. Es passiert sehr, sehr viel. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir da vor knapp 2 Jahren mit angefangen haben und jetzt wirklich in diese Narrative bauen, dass jetzt auch KI-Modelle immer besser werden, man immer mehr auch Servicegeschäft versucht zu digitalisieren und dann zu automatisieren und deswegen spannende Zeiten und guter Zeitpunkt, um Fideos zu bauen und es ist jeden Tag schön, einfach das Feedback zu bekommen, hey, ich werde nicht mehr vergessen, meine Fristen werden nicht mehr gerissen, es war sogar einfacher mit euch und ich zahle sogar auch noch ein bisschen weniger und ich glaube gerade für Gründerinnen in der Early Stage ist es gerade sehr, sehr wichtig, jetzt nicht 8.000 Euro im Jahr für das Startup zu bezahlen, was gerade mal irgendwie 20 Transaktionen pro Monat hat und de facto noch kaum Geld verdient und genau deswegen ist das jetzt gerade der Einstiegspunkt für uns.
Ja, also auf jeden Fall ein Painpoint, glaube ich, den ihr adressiert, den viele Gründer und Gründerinnen kennen und vor allem viele Leute, die das irgendwie vielleicht auch zum ersten Mal machen, die zum ersten Mal wie ein Unternehmen gründen und dann kriegst du einen Brief nach dem anderen vom Finanzamt und von denen und von denen und musst dann irgendwie die Frist, wie du schon gesagt hast. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall nice. Die Frage ist natürlich, wie bist du drauf gekommen? Aufgrund von eigenen Herausforderungen oder?
Ganz spannende Frage. Fideos ist aus einem Pilfit entstanden. Das sage ich immer ganz gerne, weil wenn jemand da draußen ist, der gerade gründet und es funktioniert vielleicht nicht so gut mit der aktuellen Idee, aber man will es weiter probieren, probier es weiter. Denn wir haben mit einem anderen Produkt gestartet und hatten nach 4 Monaten oder nach 6 Monaten keine wirkliche signifikante Traction gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns das Ganze einstampfen. Damals war ich auch Late Co-Founder, sprich ich bin als 4. von 4 Foundern dazugekommen und habe dann gesagt, okay, das funktioniert hier nicht. 2 von den Foundern haben uns dann verlassen und mit einem der Founder habe ich dann weitergesucht, mit David Chalanecki. Und David hat 2016 damals Wundertax gegründet. Also noch vor Taxfix hat er das auf den Markt gebracht. Taxfix ist natürlich jetzt größer. Wundertax gibt es aber auch noch da. Nil Hahnemann führt das jetzt weiter. Sehr, sehr starkes Unternehmen noch. Und wir haben uns natürlich relativ schnell dann auch in Richtung Steuern geschaut, weil wir wollten beide im Fintech-Bereich bleiben und haben uns überlegt, okay, was sind eigentlich so gerade die schlechtesten Customer Experience, die man irgendwie noch so finden kann in dem Bereich. Und da sind wir sehr schnell irgendwie auf private Krankenversicherungen, Abrechnungen, also Abrechnungen von privaten Krankenversicherungen, Loans und halt Steuerberatung gekommen. Und Steuerberatung war das, was irgendwie so am nächsten lag. Und kurz bevor wir uns entscheiden wollten, beziehungsweise wir waren in so einer This-or-That-Entscheidungsphase und dann kam die Rechnung von der Steuerberater für unsere Holding, also die Rechnung vom Steuerberater für unsere Holdings rein und die waren damals bei 1.400 Euro und wir hatten natürlich nicht so viel Geld gehabt. Und unserer Ansicht nach war das viel zu teuer für ein passives Unternehmen, wo halt nichts passiert ist, 20 Transaktionen, IHK, Bankführungsgebühren, man kennt das Thema. Und haben wir da angerufen, gemeint, ist es ein Fehler, ist es ein Tippfehler, ist da eine Null zu viel, also was ist da los? Nee, das sei der Preis und es ist halt komplex.
Pauschale und ja.
Genau. Richtig und Vollgas. Und da sind wir halt einfach in die Recherche gegangen, haben auch mit denen gesprochen, wie setzt sich das zusammen, warum ist das so teuer. War natürlich ein unangenehmes Gespräch für Steuerberatung und für uns. Und da haben wir gemerkt, okay, die Steuerberatung, die kann da gar nicht mal so viel für, weil die Leute kosten einfach viel Geld pro Stunde. Und wenn die Prozesse halt einfach nicht gut sind, dann kommt halt eine Riesenrechnung raus. Und das war praktisch der Geburtsmoment damals von Plutus. Wir haben uns dann umgenannt zu Fideos und so sind wir darauf gekommen.
Ja, spannend. Aber das ist, ich weiß sehr oft so, dass du hast halt einen echten Painpoint, so, wenn man den dann auch selber spürt. Und ich glaube natürlich wirst du auch in dem aktuellen Markt bei vielen Serviceanbietern und auch so ein Steuerberater ist am Ende ein Service, den du einkaufst, wirst du wahrscheinlich einige Fälle finden, wo du diese Dinge jetzt optimieren kannst mit KI etc. Aber vielleicht noch mal kurz zu dem Pivot, weil das ist ja trotzdem interessant, weil ich glaube, du hast einen guten Punkt angesprochen. Es gibt halt viele, die vielleicht auch zu lange festhalten an dem, was sie machen. Ja. Und dann, du hast jetzt gesagt, Traction ist halt immer ein Thema. Wir sagen das auch immer, ne? Auch Investoren gucken halt auf Traction. So, wie habt ihr es denn dann für euch sozusagen auch die Entscheidung getroffen? Also war es jetzt, mal platt gesagt, es hat gar keinen Kunden gegeben für euer ersten Produkt? Oder woran habt ihr es dann festgemacht, dass ihr gesagt habt, nee, jetzt Schluss, jetzt reicht's?
Ja, also die Vision war von Anfang an so ein bisschen nicht ambivalent, aber teilweise nicht ganz klar. Wir hatten mehrere verschiedene Ideen gehabt und wir haben es konstant versucht, es in eine Vision zu bekommen. Und über die Zeit, wenn du verschiedene Co-Founder gefragt hast, wer sind wir eigentlich, was machen wir eigentlich, hast du immer so leicht verschiedene Antworten bekommen. Und das war für mich schon so die erste Red Flag, wo ich mir dachte, boah, bauen wir gerade das Richtige, verstehen wir eigentlich, was wir bauen wollen. Und der zweite Punkt war dann tatsächlich, wir hatten Nutzer, wir hatten tausende Nutzer gehabt, aber die Nutzer waren nicht bereit zu bezahlen für das Produkt und für die Experience. Und da war für mich halt klar, okay, das, was wir gebaut haben, hat Nutzer, mehrere tausend Nutzer, aber das sind im Endeffekt nur Freebie-Nutzer, die nicht bereit sind, auch für dieses Produkt zu bezahlen. Das heißt, bei uns war die Traction vorhanden in terms of Daily Active User Signups, aber eben nicht Paid User Conversion. Und viele Ideen machen Sinn, wenn keiner dafür bezahlen muss. Das heißt, wenn jemand dafür bezahlen muss, dann machen viele Dinge einfach keinen Sinn mehr. Und ich bin da so ein bisschen auch gebrandmarkt, beziehungsweise einfach Erfahrungen gesammelt. Als ich damals 2015 mein erstes Praktikum in einem Berliner Startup gemacht habe, habe ich damals gesehen, wie die Gründerin an ihrem eigenen Grit zugrunde gegangen ist, in Anführungszeichen. Die war so von der Idee überzeugt und hat da so viel Passion und Energie reingelegt über Jahre, dass sie letztendlich alle Zahlen ignoriert hat und sie sich gesagt hat, wir machen das irgendwie, wir kriegen das hin, das wird schon. Obwohl alle Zahlen halt geschrien haben, das wird nichts. Und man darf sich als Gründer natürlich nicht vorläufig entmutigen lassen. Man muss auch ein bisschen delusional sein und sagen, ich schaffe das, ich mache das. Aber wenn du über Monate, vielleicht sogar Jahre Evidenz sammelst, dass irgendwas nicht funktioniert, dass dein Markt vor allem das Produkt nicht annimmt, und es war eben auch dort das Problem, die Leute haben nicht bezahlt, die wollten das Produkt nicht kaufen, dann hast du halt wirklich ein Problem, weil dann funktioniert Go-to-Market, du hast ein Produkt gebaut, aber die Leute kaufen einfach nicht und schließen einfach nicht ab. Und da habe ich deswegen halt relativ früh auch gesagt, okay Jungs, ich glaube, wir sind ja auf einem falschen Track.
Okay, wie kam das an?
Witzigerweise relativ ruhig. Also es war so, der Raum war geschockt, aber jeder nacheinander hatte mir gesagt, so, ja, ich hatte auch irgendwie ein schlechtes Gefühl. Das heißt, irgendwie hat es jeder von uns gespürt, aber keiner wollte es mir aussprechen. Ja. Und genau, dann war natürlich klar, ein paar Wege trennen sich. Es wurde auch wieder nach einem Job dann gesucht, je nachdem, was man halt für Liquiditätsansprüche hat und so. Und deswegen, genau, haben wir uns dann getrennt teilweise und ich bin dann mit David weitergezogen.
Wie ist es denn heute jetzt, wenn ihr quasi Management-Meetings macht? Hat das was dann Einfluss gehabt, diese Erfahrung, auf dem, wie ihr heute vielleicht reportet oder wie ihr auf Zahlen schaut?
Ich denke schon. Also ich habe das Glück, ich habe einen CTO-Co-Founder, der auch relativ businessversiert ist. Das heißt, ich habe wirklich einen Co-Founder, wo ich sagen kann, okay, wenn ich morgen nicht mehr da bin, der führt das Unternehmen weiter. Der holt sich wahrscheinlich einen neuen CEO dazu, aber der führt das Unternehmen weiter. Und auch mein CEO, Leonard, der war vorher bei 5,5 Jahren bei Textfix war, ist halt relativ harte KPIs von Textfix gewohnt. Das heißt, unser Reporting ist Bank oder Cash Collected und New Logos. So, das sind einfach so die Kernmetriken, die wir uns anschauen, die reporten. Traffic ist egal, Vanity Metrics mit irgendwie Likes, Follower, Engagement, völlig egal. Einfach das Einzige, was zählt, was einfach Geld auf dem Account und eben wie viele neue Unternehmen bekommen wir rein. Und wenn da was runterslowt, klar, dann muss man natürlich gucken, okay, woran liegt's. Ja, also wir versuchen jetzt gerade für Holdings einen Self-Onboarding-Funnel aufzubauen oder machen das jetzt schon seit einigen Monaten. Und das war halt ein krasser Switch von, wir sprechen mit jedem Kunden einzeln für seine Holding zu, die Leute müssen sich halt selber onboarden, weil die vermerken es immer noch unter Dienstleistung und Service und da will man mit dem Dienstleister mal gesprochen haben. Und dann die Menschen dazu hinzubewegen, das einfach abzuschließen, das ist schon relativ tough. Das heißt, da haben wir natürlich gesehen, okay, Conversion Rate hängt. So, aber die Conversion Rate hat halt direkte Auswirkungen auf New Logos closed. Und deswegen sind das eigentlich so die beiden Hauptzahlen, die wir uns dann anschauen. Der Rest ist halt nice to have.
Okay. Ich musste gerade an einen, ich glaube, das ist vom Y Combinator, do things that don't scale. Genau. Also am Anfang dieses, ne, auch jeden einzelnen Kunden über die Ziellinie tragen, bis du irgendwann so sicher bist, dass du sagen kannst, okay, jetzt kannst du halt eine Automatisierung bauen, weil du weißt, welche Probleme der Kunde halt haben wird auf dem Weg. Statt von Anfang an irgendwie zu versuchen, ich baue dir perfekt eine Automatisierung, dann erstmal lernen, was heißt das denn überhaupt? Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wo man, ja, wie sagt man, es ist halt eher Prototyping dann, ne? Du bist halt nicht perfekt, sondern du hast halt irgendwie, ja, du weißt ungefähr, wo du hin willst und der Rest wird dann on the fly gemacht.
Richtig, ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also die ersten 300 Kunden habe ich einfach auch persönlich ongeboardet und es war eine toughe Zeit, wirklich halt ein Jahr voller Calls und gerade Q3, Q4 letzten Jahres halt pro Tag teilweise, ich sag jetzt mal, 8 bis 15 Kundencalls. Du bist halt nach dem 12. Call, weißt du nicht mehr, wie du heißt und wie dein Unternehmen heißt. Aber es ist halt eine ganz wichtige Phase, weil du dadurch eben erst lernst. Deswegen, ich glaube auch, dass man gerade jetzt mit Claude und ChatGPT und generell KI gewollt ist, sehr, sehr viel zu automatisieren, sehr, sehr schnell. Aber wenn du halt nicht weißt, worauf es ankommt, dann bringt dir auch die Automatisierung nichts. Und es ist trotzdem noch schwer genug, das danach zu automatisieren, auch wenn man die Erfahrung gesammelt hat. Aber das ist, glaube ich, genau do things that don't scale. Was mich interessieren würde, wie hast du denn Reportings gesehen von Unternehmen in der Vergangenheit? Was waren denn da so die wichtigsten Punkte, wo ihr drauf geschaut habt?
Also ich habe schon eine Menge Reportings gesehen und es ist lustig, dass es sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Arten gibt, wie Leute Reportings machen und auch wie Reportings abgefragt werden. Also das erste Mal, wo ich vor irgendwie etlichen Jahren mal dann mit einem Investor zusammensaß und dann dachte ich, ja, die kommen jetzt halt zum Schema F um die Ecke und sagen, hier, guck mal, so sieht das Deck aus und dann oder hier ist das Tool dafür. Und am Ende war das immer ja irgendwie lustige PowerPoint-Präsentation und Excel-Tabellen und Leute denken sich dann selber irgendwas aus. Das finde ich, also fand ich wirklich erstaunlich. Und bis heute ist meine Wahrnehmung, es gibt eigentlich gar nicht diesen Standard. Und ich glaube, das auch ein Thema ist, dass, also was auf der einen Seite auch richtig so ist, weil, wie du schon sagst, du musst halt selber für dich ja auch definieren, warte mal, was sind denn eigentlich unsere echten KPIs, die für uns wirklich wichtig sind? Weil, ja, Klicks halt, ja, weiß ich nicht, vielleicht bei einem Online-Markt oder so vielleicht richtig. Aber am Ende ist da auch nur die Conversion, was am Ende entscheidend ist. Ich sage auch immer, das, was du gesagt hast, am Ende ist Revenue die einzige KPI, die wirklich zählt. Also das ist eigentlich die einzige, die wirklich zählt, die du am Ende misst. Die Frage ist nur, wie kommst du da hin? Ne? Und bei dir ist es halt ne, New Logos oder bei anderen ist es halt, keine Ahnung, verkaufte Units oder was auch immer. Ich glaube, das muss ja jedes Unternehmen ein bisschen selber gucken, was passt. Aber was ich auch gut finde, dass du sagst, es ist halt weniger als mehr. Ne? Also hast jetzt halt nicht 10 KPIs runtergebetet, sondern es waren 3.
Ja. Ja. Richtig. Ich denke auch, Churn ist super wichtig geworden worden, gerade in dem jetzigen Zeitalter, wo ja Software irgendwie austauschbar wird. Also New Logos bzw. Revenue, Cash Collected, Conversion Rates und halt eben Churn. Weil wenn du super gut im Customer akquirieren bist und dann gut Revenue closed, du aber 80% churnst oder 60 oder 50% einfach deine Kunden wieder verlierst, ist halt auch ein super krasses Symbol, dass dein Produkt gerade entweder angegriffen wird oder dass du eben in der Product Experience irgendwas falsch verkauft hast.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das unterschätzt man doch an einigen Stellen. Und ich meine, ist halt auch so gerade am Anfang, ne, wenn du, weiß nicht, wie das bei euch jetzt aktuell ist, aber du machst halt Sales und musst auch noch Key Account Manager sein und du musst auch noch das Backoffice machen und du musst auch noch dies und jenes machen. Und dann ist halt die Frage, was machst du zuerst? Und das finde ich auch einen interessanten Spagat. Von daher, wie ist es denn aktuell bei euch? Also, ich meine, du hast jetzt ja gesagt, du hast letztes Jahr irgendwie dann 300 Kunden selber angeboardet. Wie ist es denn mittlerweile? Hast du da ein bisschen Support dir geholt oder was habt ihr ein System dafür, wie ihr das macht, wenn der Kunde kommt? Wie geht es dann weiter?
Genau, also wir haben den Funnel aufgebaut, dass die Leute sich auch selber onboarden können. Da ist immer noch ein persönlicher Touchpoint dahinter, denn wir rufen danach die Kunden, die durch den Funnel gelaufen sind und die auch passen, rufen wir schon nochmal an. Das haben wir gesehen, das erhöht halt dramatisch die Conversion Rate. Aber das ist auch okay, weil dann haben wir schon, ich sag mal, 70% aussortiert, die einfach nicht passen, die es einfach mal anschauen wollten, die gar nicht bereit sind, jetzt gerade zu kaufen. Und diese 30%, da lohnt es sich auch einfach kurz hinterher zu telefonieren und zu fragen, hey, wollen wir nochmal sprechen? Dann die Kunden, die sich bewusst ein Gespräch mit uns buchen, da habe ich jetzt auch Unterstützung bekommen. Sie kümmert sich mit mir gemeinsam um die Calls und macht aber auch gleichzeitig ein bisschen Backoffice bzw. Customer Success. Das ist halt bei auch uns relativ wichtig. Das heißt, wir haben da auch schon einmal etwas Unterstützung ins Team geholt. Aber das ist wirklich auch ein laufender Prozess, weil jetzt zum Beispiel mit den operativen Unternehmen, mit den Startups, das ist wieder eine komplexere Kundengruppe. Da starte ich jetzt wieder bei null. Ja, das heißt, da mache ich jetzt wieder die Onboarding-Calls und werde da auch wieder peu à peu dann gucken, Systeme aufbauen, die gewisse Schritte automatisieren. Also wenn ich 30 Mal das Gleiche gemacht habe, denke ich mir, okay, das muss ich jetzt kein 31. Mal machen. Und dann gucken, dass man sich irgendwann jemanden mit ins Team dazu holt oder jemanden im Team im Endeffekt upgradet, dass die Person mit dir gemeinsam das Thema bearbeitet.
Okay. Ich habe, weil du jetzt Startup gesagt hast, ich habe vorhin schon eine Frage im Kopf gehabt, wie groß ist denn euer Markt eigentlich? Weil ich meine, also ist ja schon eine, ich sag mal, spezielle Zielgruppe. Wie viel, ihr denkt wahrscheinlich sofort auch international, das ist jetzt kein Thema, das vielleicht auch irgendwie noch über die Ländergrenzen hinaus zu machen, aber wie groß ist der Markt für euch überhaupt?
Genau, also wir denken tatsächlich sehr horizontal in Deutschland für die Zukunft. Also wir benutzen ja die Nische mit Holdings und Startups einfach vor allem, um in den Markt reinzukommen, aber auch, weil wir selber ein Startup sind und wir somit unsere Kunden am besten verstehen. Ja? Ich verstehe jetzt das Stahlwerk aus Erfurt, verstehe ich weniger gut als das Deep Tech Startup aus Berlin oder Hamburg oder München. Ja. Und unsere Ambition ist es schon, Fideos aber auch in den Mittelstand auszurollen, dass im Endeffekt alle Unternehmen ohne großes eigenes Finanz- und Controlling-Team Fideos benutzen. Das heißt im Endeffekt Unternehmen bis 50, manchmal 70, manchmal 80 Fulltime-Employees, wo halt maximal ein CFO drin sitzt, der dann einfach gemeinsam praktisch mit uns die Fideos-Plattform benutzt. Und insgesamt der Markt für Steuerberatungsservices in Deutschland ist bei 12,3 Milliarden. Und unser Anteil davon ist natürlich nicht 100%, weil da sind auch die großen Konglomerate drin, Mercedes-Benz und Porsche. Bis Mercedes-Benz seine Steuern mit Fideos macht, dauert es vielleicht noch ein paar Jahre. Aber der Markt in Deutschland ist schon extrem groß. Deswegen haben wir gesagt, lass uns erstmal gucken, dass wir in Deutschland vom KMU-Markt, vom SMI-Markt ein paar Prozent bekommen. Und dann können wir darüber nachdenken, ob wir expandieren wollen und wohin.
Okay, spannend. Eine Frage, die wir tatsächlich jetzt auch bei uns im Acceleration-Programm halt regelmäßig haben und die uns auch beschäftigt hat, Thema, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, Thema KI. Also sprich Tooling. Also du hast auch gesagt, und wir hörst ja auch immer wieder, ja, es kommt irgendwie so viel Neues auf den Markt, so schnell. Wie kommt man da überhaupt hinterher? Wie macht ihr es bei euch? Also habt ihr irgendwie Prozess ist wahrscheinlich Quatsch jetzt zu fragen, da wird es zu klein oder zu jung, aber wie geht ihr damit um tatsächlich mit Gemini, Claude, ChatGPT und Co., um das sinnvoll irgendwie im Unternehmen zu integrieren?
Ja, das ist tatsächlich auch ein ongoing Topic, glaube ich, für gerade jedes junge Unternehmen, aber auch Mittelständler, glaube ich, unterhalten sich da sehr, sehr viel. Das Wichtige ist aus unserer Sicht, eine Struktur aufzubauen, die model-agnostic ist, weil gerade benutzen wir sehr, sehr viel Claude. Dann wird vielleicht wieder ChatGPT nachziehen. Dann kommt vielleicht ein neues Modell auf den Markt, Kimi oder DeepSeek, wenn man günstig praktisch agieren möchte. Das heißt, wir gucken, dass wir Wissen so orchestrieren, dass es modellagnostisch ist. Und das ist für mich als Commercial Founder auch spannend oder auch ein großes Learning, weil ich sag mal, wenn man viel im Sales, viel im Marketing, viel im Branding unterwegs ist, man ist nicht so strukturiert mit seiner Wissensstruktur, wie zum Beispiel Engineers oder technische Persönlichkeiten das sind, weil technische Menschen sind prinzipiell organisierter, weil sie es sein müssen, weil Code war schon immer ein sehr regelbasiert, organisiertes Arbeiten. Und Branding, Sales, Marketing, weil so hier fliegt eine Notion-Page, da ist ein Google-Doc, hier ist eine CSV, die keiner kennt, niemand weiß, wo liegt was und wenn halt einer krank ist, dann findet keiner mehr irgendwas. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mehr die Charakteristik von Sales, Branding, Marketing. Ich sage nicht, dass alle Leute so sind, die in dem Bereich arbeiten, aber die Tendenz ist schon so. Und das war auch für mich so, ich sage halt better done than documented, aber das ist gerade im Zeitalter von KI relativ blöd, weil wenn du es nur im Kopf hast, dann kann die KI damit nicht arbeiten. Das heißt, wir versuchen, unser Wissen möglichst sinnvoll zu strukturieren und dann eben mit den Modellen, die für uns gerade gut funktionieren, zum Beispiel in dem Fall jetzt Claude Opus, gerade auch fürs Coding, gerade auch für technische Sachen wie SEO, SEA oder aber auch für Ops-Prozesse, entsprechende Skills aufzusetzen und dann entsprechende Projekte aufzubauen, sodass du nicht ein riesiges Chatfenster hast, wo du 50 Files verlinkt hast, weil dann ist das Resultat einfach grottig. Aber auch da, glaube ich, wichtig, man fällt schnell in ein Problem rein, wo man versucht, alles zu automatisieren, dann die Details ignoriert und dann was aufbaut, was nicht so richtig funktioniert. Und das merke ich auch. Also man hat fast schon so einen Dopamin-Hit. Ich muss jetzt wieder was bauen. Ich muss eine neue Landingpage, Rechner, irgendwas aufbauen, was cool aussieht. Aber A, brauche ich das nicht und B, funktioniert es dann doch nicht so ganz. Das heißt, ich glaube, Klarheit und Fokus auf die wirklich wichtigen Themen ist jetzt noch wichtiger geworden als davor, weil du einfach viel schneller Müll bauen kannst, was du eigentlich gar nicht brauchst.
Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Ja. Ja, ist ja wirklich so. Also theoretisch kannst du ja immer versuchen, es zu automatisieren und Claude wird wahrscheinlich auch immer versuchen, einen Weg zu finden, genau, das tatsächlich zu machen. Ja, also gut, ich meine, mittlerweile lernen die Leute ja auch damit umzugehen und sagen, hey, prüf das mal kritisch und ich habe es bei mir in den Anweisungen drin, alles, was ich sage. Ja, das ist ja alles, was an Idee kommt, erstmal kritisch zu überprüfen und auch zu sagen, wenn es Blödsinn ist oder wenn es vielleicht nicht geht. Ja. Klappt so semi. Also er ist immer noch sehr begeistert, irgendwelche Dinge zu machen. Aber das finde ich super interessant. Aber nutzt ihr dann außerhalb von den Tools auch schon so strukturiert irgendwie Datenbanken, die ihr euch aufbaut oder irgendwas, Dokumentation, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt das Tool wechseln müsste, dann kann ich einfach den Ordner verlinken und dann ist das neue Modell eigentlich genauso schlau wie das alte. Ja?
Genau, also da ist ein Tool, was wir gerne benutzen, Obsidian. Notion ist auch okay, weil man jetzt Notion mittlerweile auch sehr viel verlinken kann. Aber da habe ich auch gemerkt, einen ganzen Notion Workspace zu verlinken, da werden die Resultate dann auch einfach sloppy. Witzigerweise arbeite ich jetzt einfach wieder viel mit lokalen Dateien. Also wirklich einfach Markdown-Files, die bei mir auf dem Desktop liegen, habe ich nie gemacht. Also ich war niemand, der irgendwie seine lokalen Daten verwendet hat. Mein Desktop ist immer voller Screenshots, dass du einfach nichts mehr siehst. Ich habe da nie was organisiert, nie lokal gearbeitet. Aber genau da liegt jetzt ein bisschen die Krux, weil wenn ich das lokal habe und die Modelle lokal auf mein Gerät zugreifen können oder auf gewissen Folder zugreifen können, dann kann ich das Modell austauschen, wie ich möchte. Und ich organisiere das halt eben vor allem in Markdown-Files und gucke, dass ich mir da eine Coding-ähnliche Struktur aufbaue im Endeffekt, dass ich einfach Ordner und Unterordner aufbaue mit den verschiedenen Markdown-Files und die eben auch richtig benenne, weil wenn ich da wieder nur Murks eingebe in den Titeln, dann finde ich es wieder nicht und weiß wieder nicht, worum es da geht. Und das war auch ein spannendes Experiment, als wir unser SEO automatisiert haben. Ich habe mir viel zu viel durchgelesen, was Claude da mir erzählt hat. Ne? Also du musst dir nicht jedes Markdown-File durchlesen, sag einfach oder frag kurz, hey, fass mir das kurz zusammen, nenn mir die kritischsten Punkte und dann gib dem Ding eine Überschrift und lege es ab. Ja, du musst nicht die 60 Seiten Markdown-File lesen, wenn du bei der Kontrolle siehst, dass die Ergebnisse passen.
Ja also man kann so viel Output auch generieren, den man dann selber gar nicht mehr verarbeiten. Das ist wirklich eine interessante Phase. Ich bin da wirklich gespannt, wo das irgendwie in den nächsten Monaten hingeht. Aber wie ist es denn bei euch, weil das ist ja auch mal wieder ein Thema, was die Leute umtreibt. Und Startup-Kunde sind bei euch in dem Bereich ist ja nochmal wahrscheinlich eine Spur schärfer, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, Deep Tech-Startup habe und verkaufe ein Produkt XY. Stichwort hier Datenschutz, Stichwort überhaupt verwenden von den Tools. Gerade das auch Anbindung Steuerberater, ich meine, sind schon ein paar sensible Zahlen, die da durch die Gegend fliegen. So, wie löst ihr das?
Ja, alles in Deutschland gehostet, ganz, ganz wichtig. Also du kannst ja mittlerweile jedes Modell für dich in Deutschland hosten. Das heißt, du musst dann nichts im Ausland laufen lassen. Witzigerweise gerade auch zum Beispiel sowas wie Kimi oder auch DeepSeek kannst du ja für dich im Endeffekt sehr, sehr datenkonform lokal einfach laufen lassen. Und wir probieren da einfach maximal streng zu sein, zu gucken, okay, wo wird welches Tool gehostet, wo liegen unsere Daten, dass da eben nichts rausgeht. Und auch ganz wichtig, wir haben auch intern strenge Regularien, was jetzt in die KI geschmissen werden darf und was nicht. Also einen Bankauszug schmeißt du nicht in Cloud rein und sagst, bitte sag mir, welcher Beleg fehlt. Also kannst du privat machen, so, aber das können wir natürlich als Unternehmen nicht mal machen. Das heißt, wenn es um sensible Daten geht, dann wird auch kein Out-of-the-Shelf-Tool verwendet, sondern da geht es dann wirklich um Custom-Solutions, die wir verwenden, denn die Steuerberater sind nochmal schärfer reguliert als wir und das ist natürlich denen auch ganz wichtig, dass das komplett passt und durch die Steuerberatung haben wir da einfach auch einen externen Druck, dass wir da gar nicht drum herum kommen, von daher bin ich da sehr, sehr glücklich auch, dass das mein CTO Daniel wirklich super im Griff hat. Auch er hat da schon sehr, sehr viel gesehen. Vorher hat er tatsächlich ein Legal-Tech-Startup aufgebaut und da waren die Daten mindestens genauso heikel. Von daher, das haben wir ganz gut abgedeckt.
Nee, okay. Ja gut, mit Legal ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema. Ja. Okay. Du hast ja vorher, ist ja nicht dein erstes Unternehmen, was du jetzt machst. Du hast ja vorher schon ein paar Sachen gemacht. Was sind denn so über die Journey, sag ich mal, die du jetzt gemacht hast, Dinge, die du vielleicht heute anders machst als früher?
Ja. Gibt's da Dinge? Guter Punkt. Ich glaube, ich bin ein bisschen strenger geworden, was Ideen angeht. Ich habe auch jetzt noch sehr, sehr viele Ideen. Also ich war mal so ein Ideenmensch, sehr, sehr viele Ideen, viele Gedanken und habe dann aber halt über die Jahre gemerkt, alles dauert deutlich länger, als man denkt. So, und es war eine relativ ernüchternde Realisierung. Aber das ist bei uns auch intern immer ein Thema, was Priorisierung angeht. Also eine Woche ist kürzer, als man denkt. Man hat mehr Meetings, als man möchte. Und man hat weniger Fokuszeiten, als man glaubt. Und wenn man dann in diesen wichtigen Fokuszeiten die nicht defendet und dann auch nicht perfekt konzentriert an den großen Themen arbeitet, sondern man vielleicht kurz LinkedIn öffnet, kurz Gmail öffnet, dann ist die Woche rum und du hast keinen großen Felsen bewegt. So, und wir glauben schon daran, dass die Werte eben in den Felsen liegen. Klar, Day-to-Day muss gemacht werden, sonst kann es nicht funktionieren. Aber du kannst dich unglaublich schnell verrennen als Founder und kannst unglaublich viel Ideen hinterherjagen, kleineren Projekten hinterherjagen, Shiny Objects hinterherjagen. Und da war ich früher auf jeden Fall mehr links und rechts und cool, guck mal hier, guck mal da. Ich muss mich aber bis heute noch wirklich wöchentlich zwingen zu sagen, nein, das machen wir nicht. Mit der Person treffe ich mich nicht, das Meeting mache ich nicht, die Idee verfolge ich nicht, sondern ich mache jetzt das, was gerade zählt. Und ich glaube, das ist so der größte Unterschied zu meinem ersten Startup, was ich so genau nach der Universität gegründet habe. Ja, wir machen das und dies und cool und hier. Ja, und da auch die Realisierung, dass alles, was du machst, ist irgendwann mal scheiße. Also selbst wenn du das machst, wo du sagst, boah, ich liebe das Thema, ich bin so passioniert, mega, mega cool. Es wird Momente geben, wo du einfach sagst, ich finde das Thema so nervig, ich habe gar keinen Bock mehr, da ist so viel dabei, was stinkt. Ich möchte das nicht mehr tun. Und da bin ich zum Beispiel in meinem ersten Venture, habe ich das unterschätzt und bin einfach reingegangen mit so einem, ja, ist irgendwie gerade eine coole Idee, ich weiß nicht, wo das enden soll, aber lass es mal ausprobieren. Und dann nach anderthalb Jahren war halt so, okay, ich finde das Thema nicht spannend genug, um durch die harten Zeiten durchzugehen. Und das war so auch ein Learning, dass du nicht einfach irgendwas machst, weil du gerade gründen möchtest, sondern weil du dafür schon eine gewisse Passion verspüren solltest oder einen gewissen Purpose verspüren solltest. Also mein Purpose mit Videos ist einfach zu sagen, ich finde es einfach nicht cool, dass ich extrem viel Geld zahlen muss für eine Steuerberatung, die mir dann jedes Mal in der Mail eine verschlüsselte Dokument schickt, wo ich erstmal das Passwort wieder suchen muss, ist halt einfach nicht zeitgemäß und das ist ein bisschen das, was halt mich antreibt und ich glaube, ja, Zeiten sind oftmals dann einfach schwieriger und das muss man sich einfach bewusst sein, dass Inspiration auch schneller verfliegt und man wirklich einen tiefen Glauben haben muss an das Thema, was man macht oder man sagt halt einfach, ich habe so viel Bock, Gründer zu sein, mir ist das Thema egal. Das Modell gibt es auch.
Ja, aber also ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr interessanter, also sind zwei sehr, sehr interessante Aspekte drin. Und das würde mich auch nochmal interessieren. Du sagst ja, hast einmal gesagt, dass wir den Felsen bewegen, also sprich dieses Fokussieren auf die wesentlichen Themen und Dinge halt abzusagen. Und es ist ja schon auch in dieser Startup-Bubble und dieser Welt auch so ein bisschen immer FOMO. Also dann bist du nicht auf dem Event, da könnte ja doch der Investor sein und hast du nicht gesehen. Hast du da vielleicht irgendwie so Tipps aus deiner Zeit als Gründer, wo du sagst, okay, daran macht man es vielleicht fest oder wie kann man vielleicht auch bewerten, ob da der Termin, das Event, der Investor irgendwie es lohnt, sich dem zu treffen?
Ja, wieder überleg dir, was dabei rauskommt und überleg dir, was deine Opportunity Costs sind. Also gestern waren wir zum Beispiel beim Venture Café, waren wir 4 Stunden dort und ich wusste, dass das 4 Stunden geht, ne, von 17 bis 21 Uhr. Habe ich gedacht, okay, bin ich mit meinen großen Themen weit genug vorwärts gekommen? Ja, okay, cool. Und wir hatten dort einen kleinen Stand gehabt. Das heißt, wir hatten schon eine Opportunität, wo die Leute zu uns kommen konnten und einfach bewusst auch wie die Leute angezogen haben, die das Thema interessieren. Resultat waren praktisch 25 neue Kontakte, daraus 4 potenzielle Kunden und ein potenzieller neuer Partner. Da war für mich okay, Return of Invest war gut. Wenn ich andere Events sehe, wenn ich mit 0 potenziellen Leads und 0 potenziellen Partnern daraus gehe, dann hätte ich lieber vielleicht nochmal meinen Onboarding-Funnel verbessert, damit die Conversion Rate sich increased. Ja? Und das fühlt sich manchmal echt nicht schön an, immer zu optimieren für die Hardcore-KPIs, zu sagen, schraube ich jetzt meine Conversion Rate hoch oder gehe ich zu dem Event? Und es gehört natürlich auch mal dazu, mal auch ein Event zu genießen und sich nicht nur strikt darauf zu verlassen. Aber meine Gedanken sind halt immer, okay, ich habe die und die Aufgaben mit dem und dem Ziel. Meistens mehr Top of Funnel oder Conversion Rate hoch oder Partner closen oder neuen Kanal erschließen oder halt Admin-Themen, die auch mal sein müssen. Und dann frage ich mich, glaube ich, dass bei dem Event mehr rauskommt, als wenn ich mich jetzt 3 Stunden dahinter klemme. Und die Antwort ist meistens leider nein. Also Events sind oftmals einfach sehr leer danach, wenn man auch nicht komplett sich darauf fokussiert und wirklich auch mit einem Ziel dahin geht, die Leute anspricht, gezielt in die Richtung geht, weil es ist so einfach auf ein Event zu gehen, sich ein Bier zu holen, dann so ein bisschen mit der Welle mitzuschwimmen. Mach es, aber dann sei bewusst, dass das halt eine Freizeitaktivität ist und nicht arbeiten. Und ich gucke halt, wie gesagt, einfach auf diesen Return of Invest. Und mit Investoren, das ist immer so der größte Punkt, was ist, wenn ich da meinen Trauminvestoren treffe? Die Frage ist eher, hast du jemanden im Netzwerk, der dich zu diesem Trauminvestor connecten kann direkt? Das ist viel besser, als wenn du den auf einem Event ins Ohr schreist, weil die Musikboxen zu laut sind. Ich kenne relativ wenige oder Deals, die geclosed wurden auf einem Event. So ein Bits and Pretzels Table Captain Ding ist, glaube ich, ganz gut, weil du einfach mit Leuten 3-4 Stunden lang an einem Tisch sitzt und wirklich ein bisschen tiefer gehen kannst. Aber die meisten Events, ja, ich kenne sehr wenige Beispiele, wo jemand wirklich mit einem Investor dann das Event verlassen hat.
Ja, also ich war gestern, letzten 2 Tage, also jetzt, wenn die Folge rauskommt, quasi eine Woche vorbei, aber auf der Deep Tech Momentum in Berlin und habe da auch mit einigen Startups gesprochen, ein paar Investoren etc. War ein cooles Event. Und da waren auch 1-2 Startups dabei, die haben da wirklich irgendwie 30, 40 Termine gemacht mit Investoren und ich glaube, ja, wie du sagst, es muss halt gut vorbereitet sein und muss irgendwie eine Idee haben, was willst du raus haben und dann lohnt sich das auch dahin zu gehen. Oder man akzeptiert halt einfach, okay, manchmal ist es ja auch einfach Neugier oder einfach mal eine Inspiration zu bekommen, ist ja auch fein. Aber diese Entscheidung, den Trade-off zu machen, okay, was ist wirklich der Return, ist die wichtige Frage. Und jetzt der zweite Punkt, so auf persönlicher Ebene, ich meine, du hast da einen Punkt angesprochen, den wir schon im Podcast auch einige Male hatten, dass die Leute natürlich, die Gründer nach außen, keine Ahnung, liest sich die Leute Pitch-Events und es ist mega geil und es ist einfach cool und wir haben schon Traction und es läuft einfach und eigentlich jeder Pitch ist so, na gut, was wollt ihr jetzt, dann braucht ihr ein bisschen Geld und dann läuft das und dann redest du halt mit allen und dann stellen sie fest, naja, gibt vielleicht ja doch noch ein paar Challenges, die man lösen muss. Ja, und gibt es irgendwas, wo du sagst, du hast eine Methodik für dich oder so, wie du auch mit den Phasen umgehst, wo du sagst, boah, ist jetzt nicht so geil?
Du meinst, wenn was im Unternehmen gerade einfach nicht läuft und ich habe so ein kleines Motivationsloch? Ja. Gute Frage. Ich glaube, mal einfach ein Wochenende freinehmen ist gut. Also ein bisschen counterintuitive, aber wenn jetzt gerade nicht irgendwas brennt, was unternehmensbedrohlich ist, dann natürlich kein Wochenende frei nehmen, aber einfach mal ein Wochenende frei nehmen, Samstag, Sonntag nicht arbeiten und einfach mal, treff dich mal wieder mit Leuten. Ruf mal wieder deine Familie an, mach mal wieder was, was du gerne machst, weil in dem Moment, wo du ein bisschen rauskommst aus deinem Kopf, aus der Arbeit und wieder auch das tust, was dir als Person gefällt, klar, wenn jetzt Business dein einziges Ding ist, was dich interessiert, dann wird es schwierig, aber es wird vielleicht irgendeine Person geben, mit der du gerne Zeit verbringst, dann macht es zwei Dinge für mich zumindest. Du entspannst dich wieder ein bisschen und kannst dadurch wieder mehr recovern und hast automatisch wieder mehr Kapazitäten, was auch dieses Gefühl von ich habe keine Lust mehr leicht mindert. Und du bekommst das Gefühl, hey, das Leben ist ja nicht nur Arbeit und bekommst dadurch einfach wieder einen Drive, dass du sagst, cool, ich habe ja auch noch Freunde, ich habe ja auch noch hier Sachen, die mir Spaß machen. Und das habe ich gemerkt, dass einfach wirklich ein komplettes Wochenende off mit Dingen, die wirklich Spaß machen, also dann nicht auf der Couch liegen und TikTok scrollen, das macht es dann noch schlimmer, dass das viel bewegt. Das war so ein bisschen mein Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist für mich meine Motivation nochmal aktiv mir anschauen. Also warum mache ich das? Mache ich das für meine Familie? Mache ich das, um den Gründern zu helfen? Mache ich das, um reich zu werden? Kann auch sein. Wobei ich glaube, dass die Motivation am ersten Baden geht. Warum machst du das? Also frag dich nochmal nach deinem Why. Und wenn du ein gutes Why hast, dann bekommst du einfach durch das Why nochmal richtig viel Power und gehst wieder durch dieses Gefühl von, boah, irgendwie gerade jeder geht mir auf die Nerven. Und je weniger du glaubst, dass du einen Tag freinehmen kannst, desto mehr brauchst du es. Und die Regel ist bisher ungeschlagen. Bei mir ist es immer dann irgendwie eine externe Person, die sagt, Kai, mach jetzt mal ein paar Tage frei. Deswegen habe ich es jetzt auch gemerkt, dass das wirklich korreliert. In dem Moment, wo du sagst, ich kann gar nicht freinehmen, musst du dir freinehmen, weil das normalerweise der Moment ist, wo du extrem abgeschlagen bist, wo extrem viel los ist, aber wo du auch so, ich will nicht sagen am Burnout kratzt, aber einfach so in die Richtung gehst, so den ersten Schritt, wo es dann einfach schwierig wird. Und wenn es am meisten wehtut, einfach mal zwei Tage raus. Das ist, glaube ich, ja, wie gesagt, das recovert einen einfach wieder sehr, weil sonst fällt man einfach in Spiraling, mehr Kaffee, mehr Essen, mehr Alkohol, weniger schlafen und das endet einfach nicht gut.
Ja, Schlaf, das ist das Wichtigste überhaupt.
Topic Number One. Auch spannend, weil wir haben halt wirklich jede Woche diese Priorisierungsdiskussion im Team. Ja? Und was ich auch gemerkt habe, wenn ich weniger schlafe, treffe ich weniger klare Entscheidungen und lasse mich schneller ablenken. Ja? Und wenn ich mich schneller ablenken lasse, dann arbeite ich wieder nicht an den Felsen, also geht mein Unternehmen nicht voran. Also Schlaf korreliert für mich 1:1 mit Unternehmenserfolg.
Ja. Ja, ich glaube, das ist so, es liegt auf der Konzentration und deiner Ausdauerfähigkeit. Das hat halt einfach miteinander zu tun. Das ist so, das ist keine, das sollte niemanden überraschen. Und ich glaube, es ist auch das Bild von diesem, ich glaube, das gibt es ja auch immer noch. Und ich glaube, da ist auch trotzdem was dran, ne? Dass man halt irgendwie für die Dinge brennt und dann gibt es die Leute, die im Büro schlafen und keine Ahnung was. Ja. Also, es gibt genügend Beispiele, die gezeigt haben, man muss das nicht so machen. Also, aber es gibt halt auch die Beispiele, wo genau das halt funktioniert hat. Ich glaube, muss ja jeder selber drin wohlfühlen, aber da habe ich ein paar gute Punkte dabei gehabt. Mit ein bisschen Blick auf die Uhr muss ich natürlich jetzt zum Ende nochmal eine Frage stellen, dass du uns noch einen Tipp mitgibst für jeden Gründer oder Holding-Inhaber. Was ist der beste Steuertipp, den du geben kannst, abgesehen von Videos zu nutzen?
Ja. Der beste Holding-Tipp ist überhaupt erstmal eine Holding aufzusetzen zu einem richtigen Zeitpunkt. Also ich habe da auch einen LinkedIn-Post zu gemacht. Vor ein paar Wochen hatte ich einen guten Kollegen, der in ein Startup investiert hat. Das Startup ging unglaublich gut. 20x Return, das ist natürlich one in a hundred, ganz klar. Aber der hatte halt die Anteile privat gehalten und hat somit halt im Endeffekt 100.000 Euro Steuern mehr bezahlt, als er hätte müssen, wenn er eine Holdingstruktur gehabt hat. Das war jetzt bei einem Angel Case. Als Gründer ist es natürlich noch viel ärgerlicher, wenn du deine Anteile privat hältst und dann verkaufst. Wichtig ist auch, die spätere Gründung kostet 3.000 bis 5.000 Euro im Nachhinein dann deine Anteile in deine Holding einzubringen. Und ich sag mal, durch Fideos, wenn du dafür 3.000 Euro zahlst, hast du damit 5 Jahre abgedeckt. Deswegen, früher war es mal sehr teuer. Da hat es sich gelohnt, vielleicht die Holding erst im Nachhinein zu gründen. Mittlerweile sind die Verwaltungskosten so niedrig geworden, dass es sich lohnt, einfach die paar Jahre abzuwarten, bis sich das Startup entwickelt. Und wir sehen einfach sehr, sehr viele Probleme und Kosten durch zu spät gegründete Holdings insgesamt.
Okay. Was, jetzt nochmal die neue Frage, was kostet bei euch im Jahr quasi die Holding zu verwalten?
Genau, die kostet 600 Euro pro Jahr, komplett abgefrühstückt, Buchhaltung, Jahresabschluss, Umsatzsteuer. Gut, Umsatzsteuer, Formmeldung ist natürlich, braucht man nicht, aber die ganzen Steuererklärungen und der Jahresabschluss. Und genau, man hat da noch die Steuerberatung mit drin, die eben für das Ganze auch dann gerade steht, qualitätsmäßig drüber schaut. Und genau, deswegen ist es jetzt deutlich angenehmer als noch vor 2 Jahren.
Ja, cool. Sehr gut. Dann, Kai, auf jeden Fall erstmal vielen Dank dir bis hierhin für die Einblicke. Ich glaube, da waren auf jeden Fall einige wertvolle Tipps dabei. Und ich finde es halt auch immer wieder spannend, dass ich glaube, gerade die Welt, die man draußen sieht, bei den, wie ich gerade schon sagte, bei den Pitch-Events und hast du nicht gesehen, dahinter steckt irgendwie ja eine Menge Arbeit und natürlich auch Dinge, die nicht funktionieren. Ja. Und dann irgendwie Lösungen dafür zu finden, ist der, glaube ich, das zeichnet dann auch die erfolgreichen Gründer aus. Gut, dann kommst du aber natürlich auch nicht aus der Nummer raus hier, ohne uns noch ein paar Fragen zu beantworten. Genau, wir haben unsere 3 Fragen zum Abschluss. Von daher die erste Frage ist, ohne welche 3 Tools kannst du nicht arbeiten?
Aktuell Claude, Notion und die G Suite, also Google Drive, Mail.
Okay. Ja, also ich glaube, das können viele sich vorstellen und relaten dazu. Das finde ich aber spannend, weil jetzt zuletzt immer wieder Leute gesagt haben, die Bleistift und also ein Stift und Papier. Ich kenne aber auch viele, die das gar nicht mehr machen. Deswegen. Mhm. Dann die zweite Frage ist, welche Anschaffung unter 100 Euro hast du zuletzt gemacht, die du uns unbedingt mal erzählen musst?
Game Changer ist tatsächlich Kaffee-related, die AeroPress. Die AeroPress gibt dir ein Kaffee, was vom Körper her ein bisschen mit Espresso vergleichbar ist, aber einen sehr klaren Geschmack hat wie Filterkaffee. Und eine AeroPress wiegt irgendwie 150 Gramm, brauchst heißes Wasser, rundes Filterpapier, kostet, glaube ich, 45 Euro in der kleinen Vision und macht einfach den besten Kaffee zu Hause, wenn man keine 2.000 Euro Espressomaschine hat.
Ja, wer hat sie nicht? Die Siebträgermaschine, die jeder Startup-Gründer zu Hause hat, ist klar.
Richtig. Von Investorengeldern gekauft, ist wichtig.
Na klar, das ist die erste Anschaffung erstmal. Schöne Siebträgermaschine. genau, sehr gut. Da musst du mir auf jeden Fall den Link schicken, wenn du eine Empfehlung hast. Dann packe ich den mit in die Shownotes. Und die letzte Frage ist, welches Buch empfiehlst du am häufigsten oder verschenkst du vielleicht sogar am häufigsten?
Witzig, es hat gar nichts mit Gründertum zu tun. Das ist Preparing for a Changing World Order von Ray Dalio, dem Gründer von Bridgewater, einem der größten Hedgefonds der Welt. Unglaublich krasses Buch, wie der Mann die Zukunft prediktet. Also Ray Dalio hat im Endeffekt seine ganze Karriere damit verbracht, die Zukunft vorauszusagen, aber anhand der Vergangenheit. Und da, er hat es während Corona geschrieben und das, was er für die nächsten 5 Jahre prediktet hat, passiert jetzt. Und das ist halt super spannend. Und er guckt natürlich auch weiter in die Zukunft. Und da wird einem halt bewusst, auch schon das Römische Reich hatte Inflation. Die haben einfach Goldmünzen mit Bronze gemixt. So, es war Inflation. Und auch das Römische Reich ist anhand von verschiedenen Themen zusammengebrochen. Und es ist eine super spannende Lecture im Thema Makroökonomie, Politik und Soziologie. Und das kann ich jedem empfehlen. Das ist so ein starkes Buch.
Das hast du auf jeden Fall gut angepriesen. Ich denke, das kommt direkt auf meine, werde ich mir gleich mal bestellen hier.
Danke.
Und das hatten wir auch tatsächlich noch nicht auf der Liste. Von daher, schöne Ergänzung. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Gut. Dann sind wir soweit durch. Wir sind hier gut in der Zeit. Das hat prima geklappt. Vielen Dank dir, Kai, für die Insights. Wer Fragen hat an dich, ich packe deinen LinkedIn-Profil und natürlich auch die Homepage und so alles mit in die Shownotes, sodass jeder sich dann auch direkt bei dir melden kann und fragen kann, was ihn interessiert oder vielleicht auch euer Produkt, also Videos in Zukunft nutzen kann, natürlich auch gerne. Wie gesagt, kein Sponsored Post, von daher Und ansonsten, wer Fragen zu mir, zu Naked Truth of Startups oder etc. hat, der kann sich gerne bei mir melden. Das steht auch immer in den Show Notes, findet es überall. Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt allen einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer es gehört wird. Und sage goodbye, bis zum nächsten Mal.
TNTOS. The Naked Truth of Startups.